Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Wenn man sich dieser Tage Nachrichten anguckt, was ich ausgesprochen selten tue, dann bleibt man manchmal einfach nur kopfschüttelnd zurück. Manch einer nimmt das als Beweis, was er dort sieht, dass es auf jeden Fall gar keinen Gott geben kann. Und einer, der an Gott glaubt, der fragt sich, wie ein Gott das alles zulassen kann. Ich möchte mir heute mit dir angucken, was das da draußen vielleicht mit dem in uns zu tun hat und wie jeder einzelne von uns einen kleinen, aber vielleicht den größten und vor allem sehr wertvollen Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann. Deshalb wollen wir uns heute mit dem Thema Ambivalenz beschäftigen. Ambivalenz meint, dass wir alle innere Dilemmata, einen Zwiespalt, eine Zerrissenheit in uns haben. Und man kann tatsächlich sagen, dass jeder Mensch ausnahmslos ambivalent ist. Auch wenn das dem einen bewusster und dem anderen vielleicht weniger bewusst ist. Es macht aber durchaus Sinn, uns das von Zeit zu Zeit bewusst zu machen. Nämlich damit wir nicht in Versuchung geraten, innere Konflikte nach außen zu tragen, sondern lernen, sie in uns selber auszutragen. In Deutschland gibt es den Psychologen Friedemann Schulz von Thun und der hat sich bereits viel mit der Idee des inneren Teams auseinandergesetzt und wir haben aber auch zu Beginn dieses Podcasts mal über den inneren Kritiker als einen Persönlichkeitsanteil in uns, der sehr nützlich sein kann, aber auch sehr viel Schaden anrichten kann, haben wir uns damals angeschaut. Und diese Idee geht zurück auf das Psychologen-Ehepaar Hal und Cedra Stone aus den USA, die sich ebenfalls mit der Vorstellung des inneren Dialogs auseinandersetzen. Was bei beiden Betrachtungen gleich ist, dass im Grunde genommen diese ganzen Persönlichkeitsanteile, die wir haben, ihre ganz eigenen Potenziale für uns bereithalten, solange sie als Team zusammenarbeiten. Und damit ein Team gut zusammenarbeitet, braucht es in der Regel eine gewisse Führung. Das ist etwas, was wir lernen können, wenn wir uns der Anteile bewusst werden. Solange wir uns aber hinter abschließenden Meinungen verschanzen und die eigene Ambivalenz ignorieren, wird das schwierig. Und was dann ganz häufig passiert, ist, dass in uns drinnen ein gewisser Konkurrenzkampf tobt, ein Konflikt, bei dem die einen Stimmen immer wieder Mitspracherecht bekommen und die anderen sozusagen unterdrücken oder mobben. Es war schon oft Thema hier in den verschiedenen Folgen, dass wir dann dazu neigen, unseren inneren Konflikt nach außen zu projizieren und uns besonders aufreiben an Situationen und an Persönlichkeiten da draußen, die dem entsprechen, was wir in uns so gar nicht wahrhaben wollen, weil wir es für unschick, nicht fein, nicht höflich, nicht angemessen oder was auch immer halten. Wenn wir in dieser Art und Weise unser Urteil fällen, dann hat das den Nachteil, dass wir dahinter einen Punkt setzen. Wenn wir aber im Leben etwas verändern wollen zum Positiven, dann hilft ein Urteil meist wenig, weil um etwas verändern zu wollen, müssen wir es zunächst einmal verstehen. Und verstehen können wir etwas nur ganzheitlich und vollständig, wenn wir nicht durch das Urteil einen total verengten Blick auf eine Situation haben, sondern wenn wir, und das geht direkt mit der Ambivalenz einher, differenziert bleiben. Differenziert, sachlich und nüchtern. Das bedeutet zum Beispiel, nehmen wir einfach mal einen aktuellen Kontext, dass jemand durchaus an einer Demo gegen rechts teilnehmen kann und gleichzeitig die aktuelle Migrationspolitik kritisch hinterfragen darf. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Oder dass man durchaus die Toleranz für ein hohes Gut halten kann, solange sie auch Grenzen hat. Oder dass ich vielleicht mit einem Menschen inhaltlich nicht übereinstimme, diesen Menschen aber dennoch respektvoll behandeln kann. Das sind Beispiele für Differenziertheit. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel für ein kundendifferenziertes Verhalten und der Einfachheit halber einfach mal eine Szene aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule, denn die Kinder lernen ja auch von uns Erwachsenen. Das kennt, glaube ich, jeder. Wenn man dort jemanden nicht mochte, wenn es da eine Konfliktsituation gab, dann hat man dem Betreffenden gerne so unschöne Spitznamen gegeben, zum Beispiel du Heulsuse oder dieser Puppelfresser oder ganz typisch, ach, die Petze dort oder das Dickerchen. Das ist typisch für ein undifferenziertes Verhalten. In dem Moment reduziere ich einen Menschen auf eine einzige Eigenschaft, die häufig sogar mit dem Ursprung für meine Wut und Empörung überhaupt nichts zu tun hat, und werte den Menschen dadurch ab, kann ihn gar nicht mehr ganzheitlich betrachten und werte mich selber dadurch auf. Fühle mich zwar kurzfristig dadurch besser und vielleicht habe ich auch den Beifall der anderen, aber es ist auf jeden Fall kein Verhalten, das zu irgendeiner Lösung beiträgt oder irgendwie wieder zurück in den Dialog mit dieser Person führt. Das war jetzt ein Beispiel an Kindern, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, wir sind alle auch im Alter ganz schnell dabei, wenn uns jemand querkommt, einfach ein Etikett zu verpassen und damit ist die Sache durch. In der Regel verhält es sich so, je mehr einem Menschen bewusst ist, dass er in sich drin ein relativ hohes Maß an Unsicherheit trägt, desto weniger wird dieser Mensch nach außen hin urteilen und wird auch andere Menschen differenzierter und irgendwie wohlwollender und gutmütiger betrachten. Das bedeutet im Umkehrschluss überhaupt nicht, dass man weich wird, sondern eher, dass man klarer wird in den eigenen Entscheidungen, in den eigenen Handlungen und auch in der Durchsetzung dieser. Man wird ganz anders in der Argumentation und erreicht auch häufig andere Menschen viel eher, einfach weil das Ganze viel weniger emotionsgeladen ist und viel mehr auf der Sachebene bleibt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn wir uns dieser inneren Ambivalenz nicht bewusst sind, dann passiert es ganz häufig, dass wir außen Urteilen projizieren. Das sind häufig Menschen und Situationen, wo wir sehr pauschal reagieren, wo wir katastrophisieren oder idealisieren, wie dem auch sei, auf jeden Fall in die Extreme abgleiten. Und jetzt erinnere dich nochmal an die Folge, wo wir über das Pendeln gesprochen haben. Meine Erfahrung und eine Erkenntnis, die für mich sehr, sehr wertvoll war: Das Leben findet irgendwo in der Mitte statt. In der Mitte zwischen den Extremen. Und trotzdem sieht man historisch immer wieder, dass die Menschen von einem Extrem ins andere Extrem pendeln und dann wieder zurück. Es scheint uns wahnsinnig schwer zu fallen, uns da irgendwo in der Mitte einzupendeln. Ja, woran liegt das? Eben genau daran. Die Extreme haben ein paar Vorteile. Zum einen, wenn ich ein Extrem habe, finde ich ganz schnell Gleichgesinnte, die ähnlich ticken und eine ähnliche Meinung vertreten. Das heißt, ich habe Zuspruch und Menschen lieben Sicherheit. Also Extreme versprechen uns erstmal eine gewisse Sicherheit und Führung und auch eine gewisse Planbarkeit. Nämlich, wenn ich in Extremen denke, dann kann ich etwas, was ich heute erfahren habe, auch für die Zukunft anwenden. Dann kann ich sagen, ich habe jetzt den Dreh raus, ich habe verstanden, wie es sich verhält, und von heute an für die Zukunft, wenn ich das so durchführe, dann wird XY eintreten oder nicht eintreten. Das ist in der Mitte schwierig möglich. Da muss ich immer wieder aufs Neue schauen, mich immer wieder auf die Situation, auf den Menschen, auf das Leben einlassen und gucken, was es diesmal hergibt. Das heißt, es ist ganz schwierig, in der Mitte eine klare Aussage für die Zukunft zu treffen. Wir könnten auch sagen, der Meister der Extreme ist vor allem unser Verstand. Das ist der Anteil von uns, der so liebend gerne aus den Erfahrungen der Vergangenheit etwas für die Zukunft ableitet. Also, was ich gestern erlebt habe, wird analysiert, dann wird es auf Regelmäßigkeiten überprüft, und wenn ich die jetzt auf die Zukunft anwende, dann habe ich einen Plan und eine Zielrichtung, die ich verfolgen kann. Im Gegensatz dazu, in der Mitte braucht es ganz viel Körperbewusstsein. Nämlich während unser Verstand, du kannst das gerne mal prüfen, ich werde dir gleich noch eine Übung an die Hand geben, während unser Verstand sich mit Vorliebe in der Vergangenheit oder in der Zukunft aufhält, also ganz selten in diesem Moment verankert ist, ist unser Körper sozusagen auf Gedeih und Verderb mit diesem Moment verbunden. Nämlich der Körper kann diesem Moment überhaupt nicht entweichen. Da sind wieder diese beiden Gegensatzpaare. Und auch da sind wir ambivalent. Wir hatten ja schon mal eine Folge, du findest heute in der Folge ganz viel Zusammenfassung der letzten Themen, die uns beschäftigt haben, wo wir über das Körper-Kopf-Dilemma gesprochen haben. Und beide haben natürlich ihre Vor- und ihre Nachteile. Es geht also nicht darum zu sagen, das ist der richtige Weg. Aber da wir meistens den Kopf überbetonen, ist es gut, mal ein bisschen mehr Körper wieder reinzubringen. Der Kopf ist wissend, der Körper ist weise. In der Mitte also bedarf es Körperintelligenz. Da ist es wichtig, reinzuspüren. Der Körper hat Empfindungen, signalisiert uns, was jetzt gerade in diesem Moment für uns richtig und stimmig ist oder auch eben nicht richtig und stimmig ist. Aber ob das morgen immer noch so ist oder ob das gestern so war, das steht in den Sternen. Das ist nichts, was den Körper in dem Moment interessiert. So, es gab eine kurze Unterbrechung. Sollte meine Stimme jetzt anders klingen, weil das ist immer wieder faszinierend. Man hat einmal kurz Pause gemacht und die ganze Aufnahme klingt anders. Ich musste meinem Sohn mal eben die Garage aufmachen, der gerade von einem Freund nach Hause gekommen ist. Dazu noch kurz, ich genieße das sehr. Ich habe ja letzte Woche keine Podcast-Folge veröffentlicht und es ist so schön, dass ich mich davon losgesprochen habe. Die letzte Woche habe ich einfach geguckt, wie jetzt gerade eben, wann die Gelegenheit da war, keiner zu Hause ist und ich die Chance habe ohne große Planung. Und wir waren am Samstagabend bei Johann König in der Tonhalle. Das Programm war zum Schießen lustig und hieß ausgerechnet, wer Pläne macht, wird ausgelacht. Super passend dazu, habe ich mich gleich wieder gefunden. So, jetzt muss ich allerdings zurück ins Thema finden. Es ging gerade um den Körper und es ging darum, dass der Körper im Moment lebt. Genau, ich möchte dir dafür ein Beispiel geben. Und zwar könnte es durchaus sein, dass du vielleicht mal festgestellt hast, dass du keinen Kaffee verträgst. Da gab es einen Tag, da hast du zu viel Kaffee getrunken oder du hast ihn einfach wirklich nicht gut vertragen. Und vielleicht hast du mit Zittrigkeit und Nervosität reagiert oder du hattest Kopfschmerzen oder konntest nicht schlafen. Jetzt würde dein Kopf ganz schnell hergehen und sagen, da ich ja keinen Kaffee vertrage, werde ich in Zukunft keinen Kaffee mehr trinken. Das ist typisch Kopf, also aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung ein Fazit für alle Zukunft ziehen. Dein Körper könnte dir nur sagen, jetzt gerade habe ich den Kaffee nicht vertragen. Und du könntest mit der Zeit lernen, die Signale zu deuten und dich besser kennenzulernen, um festzustellen, ob du heute gerade Kaffee verträgst oder eben nicht. Das heißt, du könntest nicht sagen, ich werde ab heute keinen Kaffee mehr trinken oder ich werde ab heute immer nur 3 Tassen trinken, sondern du kannst nur von Moment zu Moment gucken, was gerade zu dir passt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber ich hoffe, es macht deutlich, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Und ich finde persönlich die Begriffe innere Balance und im Moment leben immer so ein bisschen esoterisch angehaucht. Die sind etwas abgegriffen. Und ich glaube, sie vermitteln ganz oft einen ganz falschen Eindruck, nämlich so einen Eindruck, als wäre alles Heititei, als müssten wir uns jetzt alles schönreden. Und eigentlich meinen sie das Gegenteil, nämlich tatsächlich anzuerkennen, dass vieles von den Konflikten, die wir außen erleben und erkennen, mit unseren inneren Konflikten zu tun haben. Und wenn wir Menschen alle lernen, diese Konflikte weitestgehend in uns selber zu lösen, zu schauen, warum habe ich denn so eine Angst vor bestimmten Persönlichkeitsanteilen und wie komme ich an die Potenziale dran? Zum Beispiel das Potenzial, hatten wir es schon mal von, was in der Wut steckt, Durchsetzungsvermögen, ja, so dass es eben nicht entarten muss, so dass es nicht in Extreme abgleiten muss. Oder wenn ein Mensch mir vielleicht nicht passt, tatsächlich mal zu fragen, was genau passt mir denn nicht? Warum mag ich diesen Menschen denn nicht? Und gibt es vielleicht Bereiche, wo ich von diesem Menschen sogar lernen könnte? Oder gibt es Teilaspekte, die sogar richtig gut sind an dem Argument? Ja, dann könnten wir ganz anders reagieren und viel klarer an unseren Handlungen werden. Und ich glaube schon, dass das sehr viel Konflikte uns sparen würde im Außen. Also wir könnten sagen, je höher die innere Balance, desto weniger die Notwendigkeit für äußere Konflikte. Ich habe anfangs als Einleitung zu dem Podcast so ganz selbstbewusst gesagt, ich bin allenfalls eine Expertin für mich selbst. Also ich revidiere das heute mal. Ich bin immer noch keine Expertin für mich selbst, aber ich bin ganz sicher die Einzige, die diesen Job erledigen kann. Das kann kein anderer für mich übernehmen und ja, ich bin auf jeden Fall wieder ein Stück weiter Expertin für mich selbst geworden im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren und nicht zuletzt auch dank des Podcasts, dank der Auseinandersetzung mit diesen Themen und auch dank der Herausforderung, die da drinnen für mich steckt. Und ich glaube, ich kann sagen, für mich ist heute fast gleichbedeutend Expertin für mich selber werden und erwachsen werden. Ich glaube, dass Erwachsenwerden ganz sicher nicht nur vom Alter abhängt, also nicht nur mit einer Zahl korreliert, sondern dass Erwachsenwerden vor allem auch innere Reife bedeutet. Und je mehr ich zum Experten meiner selbst werde, desto reifer werden meine Entscheidungen und desto größer ist hoffentlich auch der Beitrag, den man leisten kann. So, ich hatte dir versprochen, dass ich noch eine Aufgabe für dich habe und es sind sogar eigentlich zwei Aufgaben. Schau mal, ob du Lust darauf hast, ob du die machen möchtest und was du für dich daraus ziehen kannst. Die erste Aufgabe, da geht es mir darum, einmal wahrzunehmen, dass wir uns häufig so selbstverständlich auf unseren Verstand beziehen, auf unseren Verstand verlassen, so als wäre das etwas ganz Verlässliches, Kontrollierbares. Und bei der Meditation, da wird man ja dazu aufgefordert, mal an nichts zu denken, beziehungsweise die eigenen Gedanken zu beobachten. Und was du mal probieren kannst in einer ruhigen Minute, ist einfach mal 10 Atemzüge lang an nichts denken zu wollen. Am besten schließt du die Augen, dann bist du optisch nicht abgelenkt, bringst dich in eine bequeme Position und 10 Atemzüge versuchst du nur deine ganze Konzentration bei deinem Atem zu lassen. Vielleicht hast du das schon mal gemacht, dann weißt du schon, was bei den allermeisten Menschen, es gibt ein paar Naturtalente, zu denen gehöre ich ganz sicher nicht, dabei rauskommt, es ist wahnsinnig schwer, die eigenen Gedanken zu kontrollieren. Das ist sicherlich ein Jahre, jahrzehntelanger Prozess, den es braucht, bis man da die Meisterschaft erlangt. Aber fürs Erste ist es schon ganz viel wert, wenn einem einfach mal bewusst wird, dieser Geist da oben, der hat ein Eigenleben, der macht die meiste Zeit des Tages, was er will, der reagiert auf Input von außen, aber auch auf Input von innen, also auf Gefühle, die von unten aufsteigen. Und im Grunde genommen ist es nicht besonders verlässlich, sich alleine darauf zu berufen. Und gleichzeitig, wenn du da versuchst, deinen Atem zu beobachten und an nichts zu denken, kannst du ja mal darauf achten, wenn die Gedanken dann doch mit dir durchgehen, welche Geschichte dir dein Verstand immer wieder erzählt. Es sind nämlich immer wieder die gleichen Geschichten. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, seine ganz eigene Handlung im Kopf. Und von dieser Geschichte versuchen wir uns selbst ständig zu überzeugen und natürlich auch andere. Wir suchen dann sehr gerne viel mehr nach Bestätigung im Außen, zum Beispiel auch, wenn wir Therapien oder Therapeuten aufsuchen, dann suchen wir insgeheim häufig mehr nach Bestätigung unserer Geschichte als nach einer wirklichen Lösung unseres Problems, die nämlich ganz oft damit einhergeht, diese Geschichte mal zu hinterfragen. Und in dieser Geschichte, da spielen wir meistens eine ganz besondere Rolle, auch von der möchten wir andere überzeugen. Und alles, was uns im Alltag widerfährt, wird wiederum in diese Geschichte eingeordnet, damit bloß die Geschichte in sich stimmig bleibt. Also du kannst ja einfach mal drauf achten, welche Geschichte dein Verstand dir am liebsten erzählt, welche Rolle du darin spielst. Du kannst sehr viel über dich lernen. Meine abschließende Meinung bleibt, dass es keine abschließende Meinung gibt. So, das war heute eine ganz schön lange Folge, sehe ich gerade. Mal gucken, naja, mit der Unterbrechung geht noch ein bisschen was runter. Ich hoffe aber, sie hat dir gefallen, war nicht zu Konfuzius und du hast ein bisschen was daraus ziehen können. Ich wünsche dir viel Freude mit den beiden Übungen und ja, eine schöne Geschichte. Wir hören uns wieder und ich freue mich darauf. Bis dahin und tschüss!